Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Franken deponieren und dafür zahlen, das blüht nicht nur Großunternehmen, sondern auch Pensionskassen. Die Folgen: Euro sparen und dafür darben, das erleben viele Griechen. Ich habe Herzprobleme und Zucker, aber kein Geld für Medikamente, sagt dieser Athener, der Augenschein. Dann der Erklärungsversuch, wieso es in Belgien so viele Dschihadisten gibt. Und der Integrationsversuch.
Das Erste, was Sie ja hier im Kurs lernen, ist, einander anzuschauen, die Hand zu geben.
Besuch in der Restaurantküche bei einem Intensivkurs für Flüchtlinge. Echo der Zeit mit Roman Fillinger und mit den Nachrichten Konrad Musch.
Die türkische Küstenwache hat ein Handelsschiff mit über 300 Flüchtlingen gestoppt. Die Flüchtlinge stammten meist aus Syrien und waren Richtung Europa unterwegs, wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu mitteilt. Die Behörden hätten sie zurück aufs türkische Festland gebracht. Die Flüchtlinge seien zuvor vom türkischen Hafen Mersin mit Fischerbooten aufs offene Meer gebracht worden, wo sie auf das Handelsschiff umgestiegen seien. 11 Syrer und 4 Türken wurden festgenommen. Ihnen wird Menschenhandel vorgeworfen. In der tschetschenischen Hauptstadt Grosny haben Muslime gegen das französische Satiremagazin Charlie Hebdo demonstriert. Über die Anzahl der Protestteilnehmer gehen die Angaben weit auseinander. Während das russische Innenministerium von fast 1 Million Personen sprach, gehen andere Quellen von mehreren 10.000 aus. Die Regierung der autonomen russischen Republik Tschetschenien hatte zur Kundgebung aufgerufen. Laut der Nachrichtenagentur AFP trugen die Demonstranten Spruchbänder, auf denen sie ihre Sympathie zum Propheten Mohammed bekundeten. Die israelische Armee soll einen Offizier der iranischen Revolutionsgarden getötet haben. Das melden iranische Agenturen und die Revolutionsgarden selbst. So habe gestern ein israelischer Kampfhelikopter auf der syrischen Seite der Golanhöhen einen Fahrzeugkonvoi beschossen. Neben dem iranischen Offizier sind laut Berichten ein ranghoher Kommandant sowie mehrere Kämpfer der libanesischen Hisbollah-Miliz getötet worden. Diese hätten auf syrischem Gebiet gegen islamistische Terroristen gekämpft. Israel selbst hat den Angriff auf syrischem Gebiet weder bestätigt noch dementiert. In Kamerun hat die Armee nach eigenen Angaben 24 Geiseln aus der Gewalt der nigerianischen Terrormiliz Boko Haram befreit. Die Befreiten gehörten zu einer Gruppe von etwa 80 Menschen, die Boko Haram gestern im Norden Kameruns entführt hatte. Die Kämpfer von Boko Haram seien mit rund 50 Geiseln über die Grenze nach Nigeria geflüchtet, heißt es weiter. In einem Jahr werde 1% der Weltbevölkerung mehr Vermögen besitzen als die restlichen 99%. Das hat die internationale Hilfsorganisation Oxfam mitgeteilt. Anlass ist die Eröffnung des Weltwirtschaftsforums WEF am Mittwoch in Davos. Es sei schwierig, die Armut zu bekämpfen, wenn das Vermögen ungleich verteilt sei. Oxfam fordert von den Staaten Maßnahmen, um die Ungleichheit zu stoppen. Beispielsweise sollten sie Steuerflucht bekämpfen, nicht Arbeit, sondern Kapital besteuern und Mindestlöhne einführen. Das Zürcher Bezirksgericht hat den Whistleblower Rudolf Elmer zu einer bedingten Geldstrafe von 45.000 Franken verurteilt, wegen Bankgeheimnisverletzung und Urkundenfälschung. Das Gericht hat den 59-Jährigen schuldig gesprochen, weil er geheime Daten an den WikiLeaks-Gründer Julian Assange weitergeleitet hatte. Der Staatsanwalt hatte eine Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren sowie ein Berufsverbot verlangt. Der umstrittene französische Komiker Dieudonné darf Ende Januar in Lausanne auftreten. Allerdings gelten für den Auftritt des Komikers strenge Auflagen. Das haben die Stadtbehörden von Lausanne mitgeteilt. Dieudonné, der regelmäßig mit antisemitischen Äußerungen provoziert, müsse sich an Schweizer Recht halten, also auch an die Antirassismus-Strafnorm. 2 Polizisten werden deshalb den Auftritt des Komikers in Lausanne überwachen. Letzte Woche war Dieudonné in Frankreich kurz festgenommen worden, wegen mutmaßlicher Verherrlichung der Anschläge von Paris. Ski alpin. Die Amerikanerin Lindsay Vonn holt in Cortina d'Ampezzo ihren 63. Weltcupsieg. Sie gewinnt den Super-G. Damit ist Van die erfolgreichste Weltcupfahrerin aller Zeiten. Beim heutigen Rennen wurde Lara Gut mit dem 6. Rang beste Schweizerin. Dominik Gysin stürzte und verletzte sich. Wie schwer, ist noch unklar. Die Schweizer Börse hat einen Teil der Verluste von letzter Woche wettgemacht. Der SMI legte um 3,2% zu und schloss bei 8.153 Punkten. Allerdings war der Leitindex in den vorherigen beiden Handelstagen seit der Aufgabe des Euro-Mindestkurses von 1,20 Franken durch die Schweizerische Nationalbank um gut 14% auf unter 8.000 Punkte gefallen. Für Auftrieb sorgte vor allem die Hoffnung auf weitere Geldspritzen seitens der Europäischen Zentralbank EZB. Die Mehrheit der Händler rechnet damit, dass die EZB am Donnerstag ein umfangreiches Programm zum Kauf von Staatsanleihen vorlegt. Die weiteren Daten nun von SIX Financial Information. Die Börse in New York ist wegen eines Feiertags geschlossen. Der Euro wird zu 1,0196 Franken gehandelt, der Dollar zu 87,68 Rappen. Das Wetter. Morgen dominieren die Wolken. Am Vormittag fällt im Westen und Süden stellenweise noch etwas Schnee. Besonders in Graubünden gibt es zunehmend sonnige Abschnitte. Die Höchstwerte liegen beidseits der Alpen bei rund 3 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Eine griechische Tragödie, der Titel Athen spart. Ein argentinischer Krimi, der Tote ein Staatsanwalt, der die Präsidentin angegriffen hat. Eine belgische Terrorgeschichte, in den Hauptrollen einheimische Dschihadisten.
C'est un échec à la fois de la famille, à la fois de la communauté et à la fois de la société dont les individus émanent.
Das ist ein Versagen der Familie, der Gemeinschaft und der Gesellschaft, sagt der Soziologe. Dann ein amerikanisches Rezept, das in Europa nicht unbedingt funktioniert, Staatsanleihen kaufen. Und ein dringend gesuchtes Rezept, jenes für die Energiewende.
Wir verstecken das Photovoltaik hinter eben bedruckten Gläsern, hinter teilweise Holzverschalung oder hinter Streckmetall, weil wir hoffen, dass wir dadurch eine größere architektonische Vielfalt bekommen.
Einer von über 100 Forschungsansätzen, skizziert hier im Echo der Zeit. Zuerst aber ein anderes Vorhaben. Mit Negativzinsen will die Schweizer Nationalbank verhindern, dass alle Welt ihr Geld in Franken anlegt. Und so müssen Banken und andere Finanzinstitute ab einem bestimmten Betrag zahlen, wenn sie ihr Geld bei der Nationalbank deponieren. Die Banken, das ist inzwischen klar, werden diese Kosten an ihre großen Kunden weitergeben, zum Beispiel an Pensionskassen. Barbara Widmer über die Folgen.
Pensionskassen besitzen nicht nur Obligationen, Aktien und Immobilien. Einen Teil ihres Vermögens halten sie auch in Bargeld. Die SBB-Pensionskasse beispielsweise hält rund 500 Millionen Franken in Bar. Das entspricht etwa 3,5% ihres Vermögens, sagt Geschäftsführer Markus Hübscher.
Wir brauchen Geld, um die operationelle Tätigkeit einer Pensionskasse sicherzustellen. Wir benötigen Geld, um die laufenden Renten an unsere Versicherten zu bezahlen.
In welchem Ausmaß die SBB-Pensionskasse bald Strafzinsen zahlen muss, wenn sie bei Banken Geld parkiert, ist noch offen. Sicher ist, sie könnte ihr Bargeld nicht einfach in andere Anlagekategorien, beispielsweise in Aktien, verschieben. Aktien würden zwar mehr Rendite versprechen, aber ihr Verlustrisiko ist auch entsprechend größer.
Ein Ausweichen auf andere, aber risikohaftere Anlageinstrumente ist für uns keine Option, da wir die Anlagerisiken nicht erhöhen können.
Deshalb müsste seine Kasse allfällige Strafzinsen, wenn auch murrend, bezahlen, sagt Hübscher. Solche Gebühren schmälern die ohnehin tiefen Erträge der Pensionskassen zusätzlich. Obligationen, die wichtigste Anlagekategorie in der beruflichen Vorsorge, werfen kaum mehr Erträge ab. Und bei den sicheren Bundesobligationen haben die Zinsen nach dem jüngsten Nationalbankentscheid sogar ins Minus gedreht. Pensionskassen legen also bereits drauf, wenn sie dem Bund Geld ausleihen, klagt Martin Janssen, emeritierter Professor für Finanzmarktökonomie an der Universität Zürich und Spezialist für die berufliche Vorsorge.
Und jetzt wird das noch auf Anlagen, die bei den Banken liegen, ebenfalls angewandt. Also die Pensionskassen werden jetzt auf der Hälfte ihres gesamten Bestandes, sogar noch auf mehr, einen negativen Ertrag oder gar keinen Ertrag mehr erzielen.
So werden sie nicht genügend Erträge erwirtschaften und auf Reserven zurückgreifen müssen, um erstens die Renten der Pensionierten zu bezahlen und um zweitens das Kapital der Versicherten zum geforderten Mindestzins von 1,75% zu verzinsen. Markus Hübscher von der SBB Pensionskasse macht sich Sorgen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Anlagerenditen nicht ausreichen werden, um die Leistungen zu bezahlen, hat zugenommen.
Für Pensionskassen und für Beitragszahlerinnen und Beitragszahler verheißt das nichts Gutes. In letzter Zeit sind die Diskussionen um höhere Pensionskassenbeiträge und oder tiefere Renten zwar etwas leise geworden, denn 2014 war ein gutes Anlagejahr gewesen. Jetzt aber kommen wieder ruppige Zeiten. Der abgeschaffte Frankenmindestkurs und die anschließenden Kursstürze an der Börse haben den Pensionskassen letzte Woche Milliardenverluste eingebrockt. Je nach Schätzung haben sie insgesamt zwischen 10 bis 30 Milliarden Franken verloren, auf einem Anlagevermögen von rund 700 Milliarden. Martin Janssen.
Die Pensionskassen müssen, wenn sie Kapital anlegen wollen, und das wollen sie, diversifizieren und sie werden in der Tendenz risikoreichere Anlagen tätigen.
Pensionskassen, die in Zeiten von Negativzinsen anständige Erträge erwirtschaften wollen, müssen künftig also vermehrt Aktien, Immobilien oder ausländische Obligationen kaufen. Solche Anlagekategorien versprechen mehr Rendite. Aber das Verlustrisiko solcher Investitionen ist ebenfalls entsprechend größer. Und so gesehen sind sie in Zeiten von Negativzinsen und großen Verwerfungen an den Finanzmärkten eine schwierige Alternative.
Nächstes Wochenende wählen die Griechinnen und Griechen ein neues Parlament. Laut Umfragen liegt die Linke von Alexis Tsipras zurzeit vorne. Ein Grund dafür ist, dass Griechenland seit 5 Jahren spart, Steuern erhöht und Stellen streicht mit dramatischen Folgen. Franco Bartel war für uns in Athen unterwegs.
Eine der Ausfallstraßen im Süden Athens. Links und rechts vergammeln Gebäude und Baracken des stillgelegten Flughafens. Ausgerechnet hier, in diesem Niemandsland, gibt es eine Anlaufstelle für Verzweifelte. Die Klinik Eliniko steht allen Kranken offen. Auch jenen ohne Versicherung, ohne Arbeit, ohne Geld. Heute ist das Wartezimmer brechend voll, die Luft verbraucht. Vasiliki Iliopoulou erklärt warum.
Βλέπετε τόσο κόσμο εδώ τώρα, γιατί τα φάρμακα στην Ελλάδα εκτός του ότι.
Es hat heute so viele Leute, weil wir heute die Medikamente für den ganzen Monat abgeben gratis. Iliopoulou ist pensionierte Biologin und arbeitet hier als Freiwillige.
Αυτό, ό,τι βλέπετε εδώ είναι όλα τα μηχανήματα και όλα τα υλικά δωρεές κόσμου.
Alles was Sie hier sehen, haben wir geschenkt bekommen. Vasiliki Iliopoulou führt in einen Nebenraum. Vom Boden bis zur Decke stapeln sich Packungen mit Babynahrung. Die Biologin erklärt warum. Seit ein paar Jahren behandeln wir Babys, die unter- oder fehlernährt sind. Es kommen aber auch Erwachsene zu uns, die zu wenig oder vor allem Stärke essen. In einem der kleinen Untersuchungszimmer wartet ein alter Mann. Er heißt Thanasis.
Ich habe die Kardia und ich habe Sachar.
Thanasis hat Probleme mit dem Herzen und er hat Zucker. Seine Rente reicht nicht, den Selbstbehalt für die Medikamente zu bezahlen. Ich fühle mich wie ein Bettler, sagt er. Dabei habe ich mein ganzes Leben hart gearbeitet. Ich war immer ehrlich, habe nie gestohlen. 2 Mal wiederholt er das. Dann beginnt er an seinem Handy herumzufingern. Er sucht Fotos. Schau, sagt er plötzlich auf Englisch.
Look, auf das Spiel sind 200 Tetragoniker.
Das Foto zeigt einen jungen, kräftigen Mann mit bloßer Brust auf einer Baustelle. Das bin ich. Ich habe mein Haus mit meinen eigenen Händen gebaut und ein zweites für meinen Sohn. Thanasis zeigt andere Bilder und er erzählt weiter. Im Gedanken hat er die Klinik und das Elend dieser Vorstadt längst verlassen. Im Zentrum Athens steht das Ministerium für Reformen. Chef ist Kyriakos Mitsotakis.
Hello, Mr. Mitsotakis. Very nice to meet you.
Sein Vater war Premierminister, seine Schwester Bürgermeisterin von Athen. Der 46-jährige Star der konservativen Nea Dimokratia kommt schnell zur Sache. Minister für Reformen heißt in Athen vor allem Minister für Abbau.
We have been able to reduce public sector employment from a peak of 920,000 employees at the end of 2009.
Wir konnten die Staatsstellen von 920.000 auf 650.000 reduzieren. Die Lohnkosten drückten wir von 25 Milliarden auf gut 15 Milliarden. Wie schaffte Mitsotakis das?
It was achieved through a very aggressive policy of attrition. We only hire one new civil servant for every five who retire.
Wir ersetzten nur jeden fünften Staatsangestellten, der in Pension ging, wir entließen Leute und wir lösten fast alle befristeten Arbeitsverträge auf. Damit erfüllt Griechenland die Vorgaben der Troika, also der EU-Kommission, der Europäischen Zentralbank und des Währungsfonds. Im Gegenzug erhält Griechenland weitere Kredite. Die Kosten sind enorm, nicht für den Staat, sondern vor allem für die Entlassenen. Die Arbeitslosigkeit erreicht fast 30%. Arbeitslosengeld gibt es höchstens für ein Jahr, nachher sind Entlassene auf sich allein gestellt. Die meisten haben dann auch keine Krankenversicherung mehr. Minister Mitsotakis hat die Verwaltung umgekrempelt. Er entließ auch Beamte, die sich ihren Job mit falschen Diplomen erschwindelt hatten. Das attestieren ihm selbst die politischen Gegner. In einem Bereich aber wurde und wird nur zögerlich abgebaut. In der Armee.
Allow me to say that Greece is in a relatively dangerous neighborhood. Unfortunately, we're not blessed with having.
Erlauben Sie mir zu sagen, dass sich Griechenland in einer gefährlichen Weltgegend befindet, sagt Kyriakos Mitsotakis. Er meint damit den Zypern-Konflikt, den Inselstreit mit der Türkei oder den Namensstreit mit Mazedonien. Vor allem Nationalisten und Konservative sehen in einer äußeren Bedrohung die größere Gefahr als im sozialen Zerfall des Landes. Cholagos ist ein Außenquartier von Athen. Nikos Divaris führt durch ein Lokal, das bis vor kurzem, wie so viele hier in der Gegend, leer stand. Das ändert sich nun. Wir sind sieben Kollegen und wollen hier ein Café aufmachen, ein besonderes. Wir wollen einen Treffpunkt. Wir bieten zum Beispiel Kurse an, Sprachen, Töpfern, Ernährungsberatung. Und hier können Arbeitslose Dinge, die sie zu Hause machen, verkaufen. Wir wollen, dass die Leute nicht in ihren Wohnungen versauern. Wir wollen, dass die Leute miteinander sprechen, etwas lernen. Denn Arbeitslosigkeit macht einsam. Nikos Divaris weiß, wovon er spricht. Er war Bühnenbildner. Seinen Job bei einem Theater verlor er schon bei der ersten großen Sparrunde vor über 5 Jahren. Er suchte, aber als knapp 50-Jähriger fand er nichts. Er sagt, ich wurde depressiv, meine Ehe ging in die Brüche. Mühsam rappelte er sich wieder auf. Jetzt hat er Ideen.
All will be organic. Everything from the coffee, the food, everything will be organic.
Alles hier wird bio sein. Der Kaffee, das Essen. Klar, räumt Nikos ein, für vieles fehlt uns das Geld. Aber weil hier so viele Lokale leer stehen, ist die Miete tief. Und wir kratzen alles zusammen, was wir noch haben. Vielleicht gibt uns ja eine Schweizer Bank einen Kredit, scherzt Nikos. Alles ist besser, als zu Hause zu hocken und nichts zu tun.
It gives hope. First of all, it gives hope.
Unser Projekt macht Hoffnung. Und die ist ein rares Gut in einem von der Krise und Sparprogrammen gezeichneten Land.
Franco Battel aus Athen. In Buenos Aires dominiert heute ein Thema, der Tod von Alberto Niesmann. Niesmann war Sonderstaatsanwalt, seine Aufgabe, den größten Terroranschlag in Argentiniens Geschichte aufzuklären, das Bombenattentat auf das jüdische Zentrum Amia im Jahr 1994. 85 Menschen verloren damals ihr Leben. Letzte Woche legte Niesmann einen 300-seitigen Untersuchungsbericht vor und belastete die Regierung von Christina Kirchner. Gestern wurde der Staatsanwalt in seiner Wohnung tot aufgefunden. Martin Dorr berichtet.
Die Obduktion hat erst vor wenigen Stunden begonnen, aber in Buenos Aires kennt man deren Ergebnis, bevor der Chirurg das Skalpell aus den Händen legt. Niesmann muss ermordet worden sein. Er hatte zu viele Feinde, er war der Regierung zu nahe gekommen, er war gefährlich. Auch die prominenten Radiokommentatoren, die jeden Morgen dem neuen Tag ihren Stempel aufdrücken, waren sich heute einig. Das kann kein Selbstmord sein. Alberto Nisman war einst ein Freund des Ehepaars Kirchner. Nestor Kirchner hatte ihm 2004 persönlich den Auftrag gegeben, den Fall Amia zu untersuchen. Den Bombenanschlag auf ein jüdisches Zentrum, der auch 20 Jahre nach der Tat nicht aufgeklärt ist. 85 Tote und über 300 Verletzte. Und es gibt keine Verurteilungen, nicht einmal Anklagen. Seit vergangener Woche aber gibt es Verdächtige, mit denen niemand gerechnet hatte. Präsidentin Christina Kirchner und deren Außenminister Hector Timmermann. Sonderstaatsanwalt Nisman macht sie nicht verantwortlich für den Anschlag, aber für die Verschleierung und Behinderung der Aufklärung. Vor 2 Jahren gab Christina Kirchner ein Abkommen mit Iran bekannt. Man werde den Fall Amia gemeinsam aufklären lassen. Historisch nannte sie ihren diplomatischen Wurf auf Twitter. Die Reaktion auf ihr mediales Zwitschern war lautes Gebrüll. Denn Irans Agenten gehören zu den Hauptverdächtigen des Amia-Anschlags. Und ausgerechnet mit diesem Staat macht Präsidentin Kirchner gemeinsame Sache. Das war schwer zu vermitteln. Aber die Präsidentin ließ sich nicht aus dem Tritt bringen. Alberto Nisman, der Sonderstaatsanwalt, hatte nichts gewusst von den Plänen der Regierung und wurde misstrauisch. Die Freundschaft mit der Kirchner-Familie war zu Ende. Nisman begann auch in diese Richtung zu ermitteln und behauptete letzte Woche in seinem Untersuchungsbericht Beweise zu haben dafür, dass Präsidentin Kirchner in die Untersuchung des Attentats eingreifen wollte. Sie soll Irans Regierung versprochen haben, deren Agenten von der Liste der Verdächtigen streichen zu lassen. Als Gegenleistung wollte sie Öl. Argentiniens Devisenmangel machte Einkäufe auf dem offenen Markt unmöglich und die Energiekrise brachte Kirchner zu Hause arg in Bedrängnis. Sie bot Iran angeblich ein Tauschgeschäft an, Öl gegen argentinisches Getreide und vor allem einen völlig unzulässigen Übergriff auf die Justiz. Alberto Nisman hätte heute vor einer Kommission des Parlaments aussagen und seine Behauptungen erklären sollen. Er wollte sie erklären mit allen Details, aber es kam nicht dazu. Die Annahme, dass er ermordet wurde, mag zunächst plausibel sein, aber wahr ist sie deswegen noch nicht. Dazu müssen erst die Ergebnisse der Obduktion und der Spurensicherung vorliegen. Auch wenn die Behörden einen Selbstmord zweifelsfrei nachweisen könnten, wäre Argentiniens Regierung aber nicht entlastet. Der Untersuchungsbericht, den Alberto Nisman hinterlässt, liegt auf dem Tisch. Und es wäre nicht erstaunlich, wenn er bald auch auf Redaktionstischen läge. Auch Tote können gefährlich sein.
Martin Dorr. Die Zeit ist erst 18.22 Uhr. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit einem amerikanischen Rezept für die Eurozone, einem gastronomischen Rezept gegen Sozialhilfe und der Suche nach Rezepten für die Energiewende. Zuerst aber Belgien. Dort wollten dschihadistische Terroristen als Polizisten verkleidet Polizisten angreifen. Der Anschlag konnte vereitelt werden. Am Donnerstag verhaftete die Polizei verschiedene Mitglieder der Terrorzelle. Darunter auch Belgier, die im syrischen Bürgerkrieg gekämpft haben. Oliver Washington über das belgische Problem mit dschihadistischen Rückkehrern.
Wie kommt es, dass jemand zur Waffe greifen und einen Terroranschlag verüben will und dabei bereit ist zu sterben? Die Antwort ist vielschichtig. Wichtig sind zunächst die Verhältnisse, in welchen jemand aufwächst. Das sagt Didier Leroy.
Ich denke, initialement quelque chose qui doit être présent, c'est une trajectoire initial, enfin un début de trajectoire dans la vie particulièrement violent.
Leroy ist Soziologe an der Uni Brüssel und an der Königlichen Militärakademie und beschäftigt sich mit der Dschihadisten-Szene in Belgien. Praktisch alle Dschihad-Kämpfer seien in chaotischen, gewalttätigen Verhältnissen aufgewachsen, in Verhältnissen, welche die enorme Gewaltbereitschaft förderten.
Qui génère dans les premières années de la vie ce capital de rage, de haine, qui explique l'acte en fin de processus.
Hinzu kämen die bekannten Probleme, Misserfolg in der Schule und keine Perspektiven im beruflichen Leben. Das alles seien zentrale Voraussetzungen. Doch für die wirkliche Radikalisierung brauche es mehr. Didier Leroy spricht von der Re-Islamisierung.
Ce qui explique la radicalisation aussi, c'est une dynamique que l'on appelle en sciences sociales la Re-Islamisation.
Die Re-Islamisierung sei nicht zu verwechseln mit der islamischen Erziehung in der eigenen Familie oder mit dem islamischen Unterricht in offiziellen Moscheen. Die Re-Islamisierung setze danach an. Sie erfolge etwa durch das Internet oder auch in Gefängnissen. Die meisten Gefängnisinsassen in Belgien sind Muslime und es sei bekannt, dass dort radikale Gruppen Druck auf ihre Mitinsassen ausübten. Wichtig seien zudem versteckte Moscheen in Hinterhöfen, in Kellern, mit oftmals dubiosen Predigern, welche durch die Golfmonarchien, durch Saudi-Arabien finanziert würden und einen erzkonservativen, wahhabitischen Islam predigten. Einen Islam, der Gewalt legitimiere, um gegen alles Moderne, gegen alles Westliche zu kämpfen. Es gelinge diesen Predigern offensichtlich, schlecht integrierte Jugendliche der zweiten und dritten Einwanderergeneration anzusprechen.
Et donc, cette jeunesse maintenant formée par l'islam wahhabite s'est retrouvée en porte-à-faux avec souvent l'islam des parents.
Die genannten Probleme gibt es in Belgien, aber auch in anderen Ländern. Dass Belgien trotzdem verhältnismäßig viele Dschihad-Kämpfer hat, lässt sich denn auch nicht abschließend erklären. Es ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren. Didier Leroy erwähnt als letztes Erklärungspuzzle für Belgien die Beobachtung, dass die meisten Dschihad-Kämpfer aus Ländern kommen, in denen die Wirtschaft verhältnismäßig gut läuft. Leroy erklärt dies so, dass in einem dynamischeren und auch stressigeren Klima Erfolglosigkeit noch verstärkt als persönliches Versagen empfunden werde und das sei ein weiteres Potenzial für Radikalisierungen. Gemäß Didier Leroy beobachtet die belgische Polizei gegen 800 Personen mit einer radikal-islamistischen Gesinnung. 300 sollen als Dschihad-Kämpfer nach Syrien oder in den Irak gereist sein, einige von ihnen sind auch wieder zurückgekehrt. Die große Frage, wie mit ihnen umgehen, wie verhindern, dass sie dann hier einen Terroranschlag verüben. Frankreich etwa versuche, die Rückkehrer zu bestrafen, Dänemark auf der anderen Seite setze mehr auf Sozialarbeiter, um die Integration von Rückkehrern zu verbessern. Leroy beobachtet in Europa ein großes soziologisches Laboratorium. Alle Länder würden zurzeit ihre je eigenen Ansätze ausprobieren.
Actuellement, la situation est une sorte de grand laboratoire sociologique à l'échelle européenne, c'est-à-dire que chaque pays teste un petit peu ses outils.
Der Soziologe Didier Leroy spricht sich nochmals für einen anderen Ansatz aus. Wer bereit sei zu sterben, sei es im Krieg in Syrien oder bei einem Terroranschlag hier in Europa, bei einem solchen Menschen sei jeglicher positive Bezug zur eigenen Familie und zur hiesigen Gesellschaft abgebrochen. Es gehe deshalb darum, diesen Menschen eine Alternative entgegenzuhalten oder, wie man in den Sozialwissenschaften sage, eine Gegenerzählung. Wichtig seien in diesem Kontext glaubwürdige Personen, frühere Dschihadisten etwa, die ausgestiegen seien, mit den Betroffenen Kontakt aufnehmen und diese Alternative verkörperten. Belgien setzt auch auf dieses Instrument.
Wollen die Notenbanken die Wirtschaft ankurbeln, versorgen sie die Märkte mit Geld. So steht es im Lehrbuch und so hat es in den letzten Jahren die US-Notenbank Fed gemacht, indem sie Staatsanleihen aufgekauft hat. Quantitative Easing nennt man das im Fachjargon. Diese Woche könnte die Europäische Zentralbank nachziehen. Das Problem dabei, was in den USA funktioniert hat, ist in der Eurozone viel schwieriger umzusetzen. Thomas Ober.
Die Politik der US-Notenbank Fed wird derzeit weltweit gelobt. Die Arbeitslosigkeit in den USA ist gesunken und die Wirtschaft wächst wieder. Und zwar deutlich stärker als in Europa. Für Hans-Peter Burghoff, Wirtschaftsprofessor an der Universität Hohenheim, zeigt das, die USA haben ihre Hausaufgaben gemacht.
Die USA haben ihre Banken relativ konsequent rekapitalisiert. Das heißt, sie haben die Probleme wirklich aufgeräumt, die wir in Europa teilweise auf die lange Bank geschoben haben. Und wir haben natürlich das Quantitative Easing, das die Märkte sehr liquide gehalten hat und vor allem auch dem amerikanischen Staat es leicht gemacht hat, seine großen Schuldenlasten zu bezahlen.
Viele in Europa nehmen deshalb die geldpolitische Lockerung der USA als Vorbild. Ziehe die EZB in den nächsten Tagen nach, so hoffen sie, könne auch in der Eurozone ein Wachstumsschub erzielt werden. Ansgar Behlke, Ökonom an der Universität Duisburg-Essen, glaubt aber, 1:1 könne man USA und Europa nicht vergleichen.
Die Effektivität ist natürlich stark beschränkt. Das, was in Amerika geklappt haben mag, im Rahmen des dritten Quantitative Easing-Programms, muss nicht unbedingt in der Eurozone klappen, denn wir haben einen stark zersplitterten Anleihemarkt.
Denn gibt es in den USA nur eine einzige Kategorie von Staatsanleihen, so sind es in der Eurozone 19 verschiedene. So viele, wie die Eurozone Mitglieder hat. Und deshalb ist die Aufgabe der EZB gar nicht so einfach, sagt Behlke.
Das Design ist noch umstritten. Wie viele Papiere werden gekauft? Welche Papiere werden gekauft? Vor allen Dingen Anleihen welcher Länder?
Denn in der Eurozone gibt es die guten, sicheren Staatsanleihen wie die von Deutschland oder eben die weniger guten mit hohem Risiko der Südländer, sprich Spanien, Italien, Zypern oder Griechenland. Doch hier wird es für die EZB heikel. Soll sie nur Anleihen von Krisenstaaten aufkaufen oder im Gegenteil nur auf Risikoarme setzen? Nein, sagt Bilke, ein Korb von allen Ländern sei wichtig.
Wenn, müsste man symmetrisch kaufen, denn alles andere würde dann wieder dem Verdacht Vorschub leisten, dass man eine monetäre Finanzierung von Staatsdefiziten betreibt und eine Industriepolitik betreibt, die EZB nicht zukommt.
Denn kauft die EZB nur selektiv, also zum Beispiel nur von den Krisenstaaten, so hilft sie diesen Ländern zwar, aber das könnte dazu führen, dass diese die notwendigen Wirtschaftsreformen aufschieben würden. Die EZB damit sozusagen mit der Notenpresse die Krisenstaaten subventioniere, warnen Kritiker, vor allem aus Deutschland. EZB-Chef Mario Draghi muss deshalb eine Art europäischen Kompromiss finden, mit dem auch seine deutschen Kritiker innerhalb des EZB-Vorstandes leben können. Sprich, vor allem die Risiken müssen auf alle Euro-Mitgliedsländer verteilt werden. Doch geht die EZB einen solchen Kompromiss ein, kauft also von allen, so könnte das die Wirksamkeit des ganzen Programmes zumindest verringern, sagt Hans-Peter Burghoff.
Was ich erwarten würde, ist, dass das Quantitative Easing seine Wirkung verfehlen würde, dass man viel, viel Geld einsetzt nachher und ja, den Staaten es sehr, sehr viel leichter macht, sich zu verschulden, weil die Preise für Staatsschulden natürlich sich entsprechend verändern werden, ohne dass man aber wirklich den gewünschten konjunkturellen Effekt hat. Und damit hat man eigentlich das Ziel, das die Zentralbank nennt, verfehlt.
Doch die EZB kann fast nicht mehr zurück. Zwar wird jetzt noch über die genaue Umsetzung und den finanziellen Umfang des Ankaufsprogramms gestritten, aber Mario Draghi hat sich mit der Ankündigung selber unter Zugzwang gesetzt. Die Finanzmärkte rechnen fest damit, dass der Aufkauf von Staatsanleihen bald kommt. Und werden die Erwartungen enttäuscht, so könnte es Kursabschläge geben. Und das würde die Eurozone vor neue Probleme stellen.
Thomas Oberer. Die meisten anerkannten Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen in der Schweiz sind arbeitslos. Flüchtlinge, die erst nach der Schulzeit ins Land kommen, landen meist bei der Sozialhilfe. Doch es gibt auch Erfolgsgeschichten. In Luzern und Zürich steht am Anfang dieser Geschichten immer wieder die Hotel- und Gastroformation, eine Ausbildungsorganisation, die Flüchtlingen mit einem einjährigen Intensivkurs den Weg ins Gastgewerbe ebnet. Dominik Meyer hat eine Übungsküche in Zürich-Affoltern besucht.
Ich mag Tilapia, das ist Fisch, anbraten. Ich habe auch Maniok gemacht und grüne Banane und Süßkartoffeln.
Anna aus dem Kongo ist die einzige Frau unter 14 Männern in der Flüchtlingsklasse. Es ist kurz vor Mittag. In der Großküche tragen alle eine weiße Mütze, Schürze und schwarz-weiß karierte Hosen. Klassische Köche. Nur fehlt die Hektik einer echten Restaurantküche. Ruhig sind sie, die angehenden Küchenprofis, und ziemlich scheu.
Die ersten zwei Wochen bekommt man selten einen Augenkontakt von diesen Personen,
sagt Heinz Gehrig, der Kursverantwortliche.
Weil diese Menschen sind sich gewohnt, vor allem durch den ganzen Prozess der Flucht, dass sie eigentlich nur nicken und Kopf runter und durch. Das Erste, was sie ja hier im Kurs lernen, ist, einander anzuschauen, die Hand zu geben.
Selbstwertgefühl oder auch ganz einfach die Umgangsformen, das ist hier ebenso Lernstoff wie Blanchieren, Andünsten oder andere Küchentechniken. Werte und Normen heißt ein Unterrichtsfach. Da lernen die Flüchtlinge wie der 32-jährige Solomon aus Eritrea zum Beispiel, pünktlich zu sein.
Wir haben nicht so respektieren für die Zeit, aber hier in der Schweiz ist überall ist Pünktlichkeit.
Es sind die banalen Dinge, aber Unpünktlichkeit wird in der Schweiz eben automatisch mit Unzuverlässigkeit gleichgestellt. Das möchten wir so unterbinden,
sagt Heinz Gehrig. Schließlich müsse er die Flüchtlinge fit machen für den Arbeitsmarkt. Intensiv ein Jahr lang mit Deutschkursen, mit Praktika und keinem einzigen Tag Ferien. Es ist streng. Viele müssen sich erstmal ans hohe Tempo gewöhnen und an den Umgangston. In einer Restaurantküche, sagt Heinz Gehrig, wehe nun mal ein rauer Wind.
Da wird nicht mehr gefragt, bitte machen Sie mir zwei Salate, und dann muss es laufen, oder?
Manche Flüchtlinge müssten zum Beispiel lernen, mit ihrem Stolz umzugehen. In der Küche prallen Kulturen aufeinander. Der 39-jährige Lukman aus dem Irak ist der Älteste im Kurs. In seiner Heimat, sagt er, würde er wohl einfach die Jüngeren schuften lassen, aber hier sei das halt anders.
Aber viel, viel, viel besser, als man bleibt zu Hause, weil man hier lernt und hilft dir, so einen guten Job finden.
Der Kurs kostet über 20.000 Franken pro Teilnehmer, die Kantone zahlen. Wer danach Fuß fasst im Arbeitsleben, entlastet später die Sozialhilfe um tausende Franken pro Jahr. Hier in der Übungsküche stehen immer wieder auch Flüchtlinge, die in ihrer Heimat misshandelt wurden.
Da gibt es ja gewisse Foltermethoden, wie das Zertrümmern der Fußsohle, wo typisch in Ghana, Eritrea und so weiter ist.
Kursleiter Heinz Gehrig hat ein Auge entwickelt für die Betroffenen.
Wenn sie immer wieder sitzen möchten, ist das so ein Anzeichen, denn junge Menschen jetzt wie hier bis 30, 35 ist es nicht normal, dass man immer sitzen will.
Manchmal müssen Flüchtlinge den Kurs aufgeben, zu traumatisiert sind sie. Doch in den letzten 8 Jahren schafften es in Zürich und Luzern über 200 und fast 90% von ihnen fanden einen Job oder eine Lehrstelle. Zum Beispiel beim Zürcher SVP-Kantonsrat und Wirteverbandspräsidenten Ernst Bachmann. Bereits 4 Absolventen haben in seinem Restaurant nach dem Kurs eine Lehre gemacht und sie arbeiten alle immer noch für ihn.
Die sind irgendwie auf sich angewiesen, die müssen sich selber behaupten und das macht vielleicht diese Leute auch stark.
Bachmann schwört auf die Flüchtlinge in seinem Restaurant. Mit Politik habe das überhaupt nichts zu tun, sagt der SVP-Kantonsrat.
Ich bin ein Arbeitgeber, ich bin ein Mensch. Wenn die Leute hier sind, sind es Menschen und egal woher sie kommen.
15 Menschen sind es im aktuellen Kurs. Solomon aus Eritrea träumt den Traum vom eigenen Restaurant.
Ich will ein Restaurant selber öffnen und dann will mit anderen Leuten dieses Restaurant arbeiten.
Ein langer Weg, der hier beginnt, am Herd einer Übungsküche in Zürich-Affoltern.
Die Reportage von Dominik Meyer. Die Energiewende, der schrittweise Ausstieg aus der Atomkraft, ist beschlossen. Unklar ist aber, wie diese Schritte aussehen werden und wie Wasser, Wind und Solarenergie unseren Stromhunger in 20, 30 Jahren stillen können. 2 nationale Forschungsprogramme des Bundes sollen diese offenen Fragen klären. Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss mit einem Beispiel.
45 Millionen Franken. Damit werden während 4 Jahren mehr als 100 einzelne Forschungsprojekte finanziert. Eines davon wird von Steffen Wittkopf geleitet. Er ist Professor für Technik und Architektur an der Hochschule Luzern und befasst sich mit den technischen und bürokratischen Hürden, wenn man eine Solaranlage installieren möchte.
Teilweise ist der Honoraraufwand für so eine Planung viel größer als der Wert der eigentlichen Anlage. Das entdeckt man auch erst dann, wenn man schon mittendrin ist, dann kann man nicht mehr wieder zurück, dann wird es also sehr teuer teilweise. Das sind also die Schwierigkeiten, die wir versuchen zu identifizieren und natürlich dann auch auszuräumen.
Wer also heute eine Solaranlage bei sich auf dem Dach oder an der Fassade bauen will, sieht sich mit einem Berg von Fragen konfrontiert.
Wie viel Energie wird eigentlich produziert? Deckt das meinen Bedarf? Wie viel kostet das? Wie lange ist die Garantie? Wie lange funktioniert das? Wer kann mir das einbauen? Muss ich da heute Zertifizierungen für haben oder kann ich das einfach selber machen? Wie sieht's aus mit Bewilligungen? Das sind einfach sehr viele Fragen, die in der Regel nur von verschiedenen Fachpersonen beantwortet werden können.
Das Ziel von Steffen Wittkopf und seiner Forschungsgruppe ist, dass künftig eine Fachstelle oder Fachperson all die Fragen rund um ein Solarprojekt klären kann. Das soll alles deutlich einfacher machen bei der Installation einer Solarstromanlage und damit mehr Leute motivieren, eine bei sich zu Hause einzubauen. Dieses Forschungsprojekt zeigt, dass es nicht nur technische Hindernisse sind, die dem Ausbau der Solarenergie im Wege stehen. Dennoch genießen technische Lösungen und Weiterentwicklungen in den beiden nationalen Forschungsprogrammen einen großen Stellenwert. Effizientere Wasserkraft oder bessere Ausnutzung von Geothermie zum Beispiel. Es geht aber auch um noch komplett ungelöste Fragen. Wie zum Beispiel wird künftig mit dem zur Mittagszeit massenhaft anfallenden Solarstrom umgegangen? Im Moment weiß man noch nicht, wie dieser Strom wirklich effizient gespeichert werden kann. Daneben wird untersucht, wie Hausbesitzer dazu gebracht werden können, mehr Photovoltaik zu installieren. Denn heute stören sich viele noch an der Ästhetik der bereits existierenden Solarmodule. Viele empfinden sie als unschön oder gar hässlich.
Man hat natürlich mit diesen ganzen Solartechnologien irgendwie immer Glas davor. Und Glas ist ein reflektierendes Bauteil, das dem Stadtbild, gerade historischen Städten, nicht so entspricht. Da ist es eher matte Oberfläche, Steinoberfläche, historische, mineralische Oberflächen.
Dabei gäbe es auf Schweizer Hausdächern und an Fassaden noch viel Platz für Photovoltaikinstallationen. Optimistische Schätzungen gehen so weit, dass damit so viel Strom produziert werden könnte, wie die Kernkraftwerke zurzeit liefern. Damit nun aber Solaranlagen tatsächlich realisiert werden, müssen die Solarpanels quasi schöner werden. Am einfachsten geht dies, wenn man sie einfach hinter etwas anderem versteckt, ist Steffen Wittkopf überzeugt und erläutert es an konkreten Beispielen.
Was Sie hier bei uns zum Beispiel noch sehen, ist, hier haben wir zum Beispiel verschiedene Bleche ausgestanzt mit verschiedenen Öffnungen. Wir haben verschiedene Gläser mit verschiedenen Farben bedruckt oder Mustern bedruckt. Und in unserer Forschung kombinieren wir dieses Material mit Photovoltaik. Also wir hängen die davor, wir verstecken das Photovoltaik hinter eben bedruckten Gläsern, hinter teilweise Holzverschalung oder hinter Streckmetall, weil wir hoffen, dass wir dadurch eine größere architektonische Vielfalt bekommen.
Wenn ein Solarmodul abgedeckt wird, bringt es natürlich auch weniger Leistung. Dies wird aber bewusst in Kauf genommen. Die Hoffnung ist, dass durch das bessere Aussehen an der Fassade oder auf dem Dach eben auch deutlich mehr Solaranlagen installiert werden. Das würde den Leistungsverlust mehr als wettmachen. Noch ist offen, welche Resultate der über 100 Projekte sich nach 4 Jahren dann auch tatsächlich in die Praxis umsetzen lassen. Doch die Hoffnungen sind groß. So viel Geld wie jetzt wurde noch nie in nationale Forschungsprogramme investiert.
Viel Geld gleich viel Erfolg, hoffentlich geht diese Gleichung auf. Das war's vom Echo der Zeit, verantwortlich heute Marcel Jecke für die Nachrichten, Daniel Hofer, am Mikrofon Roman Fillinger. Echo der Zeit finden Sie auch auf srf.ch/news.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.